Herr Bischof, Sie waren in diesen Tagen auf der Jahresversammlung der römisch-katholischen Bischöfe des Nahen Ostens im Vatikan mit dabei. Die Bischöfe haben sich ja dann dem Papstappell auch angeschlossen nach mehr Schutz für Christen in Ägypten. Und die europäischen Bischöfe haben sich ähnlich geäußert und sie haben aber auch die Regierungen in Europa aufgefordert, mehr dazu beizutragen, dass eben mehr Schutz auch für Christen besteht. Ist das realistisch? Was kann Europa überhaupt tun, um Christen zum Beispiel in Ägypten besser zu schützen?
Ja, ich denke, man muss einfach die Grenzen sehen dieser Interventionsmöglichkeiten und immer auch mit in Betracht ziehen, dass es auch kontraproduktiv sein kann, wenn man zu viel erwartet. Vor allem scheint mir wichtig zu sein, dass wir hier uns bei aller Sorge um unsere eigenen Leute nicht exklusiv auf die festlegen. Es geht ja grundsätzlich in diesen Ländern um Minderheitenschutz. Das können Christen sein oder einzelne Kategorien von Christen. Es können aber sehr wohl auch andere Fraktionen der Bevölkerung sein. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir gerade als Kirche nicht aus den Augen verlieren, dass auch andere leiden unter den jeweiligen ungerechten Vorgängen oder Systemen in den betreffenden Ländern. Dass wir uns in besonderer Weise um die Christen mühen und hier unsere Stimme erheben, das scheint mir ganz klar zu sein. Aber es geht mir immer wieder darum, dass wir nicht das Ganze aus dem Blick verlieren.
Mit der Gewalt gegen Kopten in Ägypten sind viele Hoffnungen der Christen auf eine bessere Zukunft geschmälert worden. Sie waren ja lange Jahre als Bischof für die arabische Halbinsel zuständig, jetzt eben für Arabien Süd. Wie reagieren denn die Christen zum Beispiel in Bahrain, im Jemen, in Oman, den Vereinigten Arabischen Emiraten und so weiter? Wie reagieren die Christen auf solche Nachrichten, die sie jetzt erreichen von dieser blutigen Gewalt?
Es ist ganz klar, dass hier die Solidarität unter den Christen eine Rolle spielt. Wobei man immer vor Augen halten muss, emotional gesehen sind natürlich unsere Christen, mit denen ich es zu tun habe, vorwiegend aus dem asiatischen Raum, Indien, Philippinen und andere Länder. Und die fühlen sich nicht im selben Maß herausgefordert wie die angestammten arabischen Christen in den klassischen Ländern, wo es solche gibt. Bei uns, wo ich zuständig bin, sind ja alle Christen, ob Katholiken oder andere Denominationen der christlichen Welt. Wir sind alle Fremde oder Migranten. Und insofern befinden wir uns auch in einer anderen Situation. Das ist auch der Grund, warum wir uns nicht exponieren. Denn wer sich hier zu sehr exponiert, der kann morgen das Land wieder verlassen. Wir sind also eigentlich in einer sehr schwachen Position, sei es im Land, wo wir wohnen, sei es auch im Blick auf Stellungnahmen für Christen in anderen Ländern. Wiewohl unsere Leute dann, wenn es um Notsituationen geht, auch helfen, wo es möglich ist. Ich meine, das zum Beispiel gerade jetzt die Notsituation in Somalia, die wird durchaus wahrgenommen und da sind auch die Leute, auch ärmere Leute bei uns, willens, ihren Beitrag zu leisten, um diese Not zu lindern.
Halten Sie es denn für möglich, dass der arabische Frühling auch auf die Golfstaaten übergreift? Und was würde das für die christliche Minderheit bedeuten?
Ja, Sie sprechen hier ein Thema an, das natürlich sehr komplex ist. Erstens hat ja noch niemand genau definiert, was überhaupt arabischer Frühling ist. Vor allem sieht der in jedem Land wieder etwas anders aus. Ich denke nicht, dass es kommt in den Golfstaaten, um zu diesem Thema jetzt zu kommen, kommt es sehr darauf an, welcher Staat. Ich denke, dass zum Beispiel Saudi-Arabien die Sache einfach mit militärischer Gewalt sehr wohl unter Kontrolle hat. Und dazu kommt dann der Zucker. Das heißt, dass auch die wirtschaftliche Situation der Leute, der Einheimischen, verbessert wird. Also nach diesem System läuft das etwa. Bei uns in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist natürlich der Gap zwischen der reichen Oberschicht, würde ich sagen, und den sogenannten normalen Leuten, was jetzt die Einheimischen betrifft, nie so groß gewesen wie in gewissen anderen Ländern. Und darum denke ich, dass es dort auch weniger zu Unruhen kommen wird. Also das scheint dann zumindest bis jetzt eher unter Kontrolle zu sein. Was ich durchaus auf eine gewisse maßvolle oder auch weise Staatsführung zurückführe, auch wenn es sich natürlich um monarchische Systeme handelt. Dann sollten wir nicht vergessen, in einem Land, wo die Gesellschaft zu 80% aus Migranten besteht und nur zu 20%, wie das bei uns der Fall ist, oder in Katar, stellt sich auch die ganze Frage etwas anders als meinetwegen in Bahrain, wo es noch andere Konflikte gibt, oder die spezielle Situation jetzt in Jemen, für das ich ja auch zuständig bin, wo natürlich alte Lasten der Geschichte nachwirken. Das nicht jetzt erst mit dem arabischen Frühling in Bewegung gekommen, sondern in Jemen hat es schon vorher Aufruhr gegeben.
Bleiben wir doch vielleicht wirklich beim Jemen. Jetzt geht ja der Friedensnobelpreis dieses Jahr an eine jemenitische Bürgerrechtlerin. Was bedeutet das denn für die Opposition im Land und für die Christen?
Ja, ich denke, dass es grundsätzlich einmal die Opposition stärkt, vor allem auch und gerade die gewaltlose Opposition, die Frau gesprochen hat, also ein Sprachrohr gewesen ist und weiterhin bleibt. Sie hat dafür erhebliche Risiken auf sich genommen. Nicht nur, dass sie ja längere Zeit im Gefängnis gewesen ist, sondern sie hat sich auch ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Und dass sie nun dafür ausgezeichnet wird, die auf einem gewaltlosen Weg die Rechte der Bevölkerung einzufordern und auf eine Veränderung im Gesellschaftssystem hinzuarbeiten. Ich denke, das ist eine sehr gute Auszeichnung, jetzt nicht nur für die Frau da in Jemen, sondern auch für die anderen, die hier mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden sind. Wie weit es in der Bevölkerung entsprechendes Echo gibt, das entzieht sich im Moment meiner Kenntnis. Es ist überhaupt von außen gesehen nicht sehr leicht, die Situation im Land selber zu analysieren, weil natürlich die Informationen spärlich fließen. Man kann nur fallhaft, wenn man mit einzelnen Personen in Kontakt ist, sich ein Ad-hoc-Bild machen von einzelnen Situationen, ob das nun in Sana ist, vielleicht auch nur in einem gewissen Stadtteil oder in Thais oder in Aden oder wo immer das ist. Und ich würde mir nicht zutrauen, obwohl ich ja oft schon in Jemen gewesen bin, hier jetzt ein abschließendes Urteil zu fällen, wie die Sache überhaupt steht und vor allem noch weniger, wie es überhaupt weitergeht. Das gilt nun allerdings für die gesamte arabische Welt.
Ist denn der arabische Frühling auch eine besondere Chance für Frauen oder wird er auch in besonderer Weise von Frauen getragen oder ist das zu viel gesagt?
Na, ich denke schon, dass die Frauen in der ganzen Bewegung eine besondere Rolle spielen. Dass hier die Karten neu gemischt werden, auch im Verhältnis zueinander, denke ich, das trifft zu. Wobei man immer natürlich vor Augen halten muss, dass es kaum je die gesamte Gesellschaft erfasst. Oder? Wir müssen wahrscheinlich aufpassen, wir jetzt, ich zähle mich jetzt auch dazu als Europäer, dass wir nicht unsere Wunschgedanken projizieren auf die Vorgänge und dann die Ereignisse nur mit unserem Blickwinkel analysieren. Da spielen viele andere Faktoren eine Rolle und es ist wichtig, und da würde ich jetzt sagen, da bin ich auch nicht zuständig, alle Elemente zu erkennen, aber dass wir versuchen, die Vorgänge auch von der Innenseite her zu interpretieren, wie das die arabischen Menschen, Männer und Frauen selber sehen und was ihnen je vor Augen steht. Und da wird man sehr unterschiedliche Antworten bekommen, je nachdem, ob man in Ägypten fragt oder in Jemen oder in Oman oder in Bahrain. Wiewohl natürlich im Hintergrund gemeinsame Elemente zu finden sind. Ich meine, dass alle mehr Freiheit möchten, mehr Mitsprache, mehr Sicherheit, weniger Korruption, transparente Verhältnisse, das scheint mir klar zu sein. Die Frage ist nur, ob am Schluss diejenigen Leute, die die Spitzenreiter gewesen sind, in diesen Anliegen, falls sie es zur Macht schaffen, dann ihren Prinzipien selbst auch treu bleiben. Da gibt es durchaus in einzelnen Bewegungen oder Fraktionen der Aufstandsbewegung Zweifel, die man anbringen darf.